Buchmessefunk Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Ja, meine Damen und Herren, guten Abend. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ich freue, dass Sie hier sind und vor allen Dingen auch Frau Görtemarker. Vielleicht eine kleine Einführungsrunde. Frau Görtemarker, eine sehr bekannte Autorin über die NS-Zeit, studierte Geschichte, Volkswirtschaft und Germanistik in Berlin und Bloomington, USA. Sie wurde an der Freien Universität Berlin promoviert über Margaret Boveri. Diese Dissertation war so gut, dass sie anschließend im C.H. Beck Verlag verlegt wurde. Darauf folgte eine weitere Biografie über Eva Braun, die Geliebte Hitlers. Ein großartiger Erfolg, in 18 Sprachen übersetzt. Heike Görtemarker ist auch dem TV-Publikum bekannt, nicht nur dem lesedurstigen Publikum, wirkte in zahlreichen Fernsehserien mit, wie History zum Beispiel, man kennt sie aus dem Spiegel TV. Und nun hat sie ein weiteres Buch vorgelegt, Hitlers Hofstaat, der innere Kreis im Dritten Reich und danach im Beck Verlag, 28,528 Seiten. Frau Görtemarker, von Eva Braun ausgehend, von der Biografie, liegt da sozusagen fast schon eine Naturkonstante zugrunde, wenn Sie sich dem Hofstaat um Hitler zuwenden? Oder gab es da vielleicht auch eine gewisse Zufälligkeit, die dabei vielleicht eine Rolle gespielt haben mag?
Nein, eine Zufälligkeit war es tatsächlich nicht. Während ich mich mit Eva Braun beschäftigt habe, die ja auch eigentlich immer so alleine dargestellt wurde, als zwar Freundin des Führers, aber eigentlich völlig unwichtig, sie hat immer nur wartend irgendwie auf dem Obersalzberg verbracht, diese Beziehung wurde nicht wirklich eingebunden auch in das Leben Hitlers und in den Inner Circle. Tatsächlich war sie ja Teil eines Kreises. Und das wurde mir damals erst wirklich bewusst, dass es ja wirklich einen festen sozialen Zirkel um diesen Hitler herum gegeben hat. Und da wurde mein Interesse eigentlich das erste Mal daran geweckt. Und ich dachte, wenn schon diese Freundin, die ja immer als völlig unbedeutend dargestellt wurde, wenn die tatsächlich eine Rolle gespielt hat, auch eine Funktion hatte, welche Funktion hatten denn eigentlich die anderen? Wer sind diese Leute eigentlich gewesen? In Hitler-Biografien kommen die eigentlich nur als Randfiguren vor. Und das hat mein Interesse praktisch geweckt. Und dazu kam, dass sich dann nach dem Buch über Eva Braun tatsächlich noch Zeitzeugen gemeldet haben. Also eine Freundin Eva Braun zum Beispiel oder der Sohn des Luftwaffenadjutanten Nikolaus von Below, den ich über Jahre getroffen habe und der dann praktisch nach 4 oder 5 Jahren dann endlich mir eröffnet hat, ja, es gäbe ja noch ganz viele Briefe des Vaters in einem Privatarchiv und so weiter. Und dass ich dann auch tatsächlich auch nach so vielen Jahren dann sehen durfte. Also das hat sich einfach entwickelt. Und ich bin dafür natürlich in viele Archive gereist und habe mir dann einfach mal diese Menschen um Hitler herum angesehen, die eigentlich nirgendwo richtig vorkommen und gefragt, wer sind die eigentlich gewesen, welche Funktion hatten die? Und wie hat dieses, war das ein Netzwerk und wenn ja, wie hat das funktioniert?
Jetzt sind Sie so wunderbar szenisch eingestiegen. Sie beginnen mit dem Geschehen rund um den 30. April 1945 in der Reichskanzlei. Unter der Erde spielt sich Gespenstisches ab, Selbstmorde werden geplant, oben zerfällt gerade das Deutsche Reich, alles wird dem Erdboden gleichgemacht. Und in diesem Kreis, in dem Bunker, gibt es nun einige Leute, die eine besondere Rolle in dem Buch spielen. Was geschah jetzt da unten und wer war da eigentlich überhaupt da? Wer bewegte sich zu dieser Zeit noch um Hitler herum? Unter anderem ja nun auch dieser Vater von dem Besagten von Below, oder?
Ja, genau. Das sind im Grunde doch auch diejenigen, die diesen sozialen Zirkel ausgemacht haben. Also Nikolaus von Below, Martin Bormann, Eva Braun natürlich, das Ehepaar Goebbels, die ja auch alle auf dem Obersalzberg präsent waren. Und das zieht sich im Grunde durch, dass der Mann, der immer als einsamer Führer dargestellt wurde, noch nicht mal alleine sterben konnte. Ne? Also er hatte immer diesen sozialen Zirkel um sich und bestand auch darauf natürlich, dass das war im Grunde ein Freundeskreis, so muss man das einfach sehen, der sich zwar über die Jahrzehnte verändert hat, aber auch hier, dass beispielsweise der von Below hat natürlich auch seine Erinnerungen geschrieben, wie viele, aber er hat tatsächlich in diesem privaten Nachlass noch einmal dargelegt, wie das eigentlich gewesen ist, für die Familie praktisch. Die Flucht aus dem Bunker mit einem Befehl Hitlers, was er in seinen Erinnerungen nicht darlegt. Und wie das eigentlich war, das letzte Gespräch, dann, dass er sich von seiner Frau Wochen vorher, die hochschwanger war, verabschiedet hat mit den Worten, wenn du in 2-3 Wochen hörst, dass der Führer gestorben ist, dann bin auch ich tot. Ja. Dann lebe ich auch nicht mehr. Also sie sind sozusagen zum Sterben mit ihm in den Bunker gegangen.
Wir bewegen uns szenisch wieder weg von diesem Ort, von dem Führerbunker in der Wilhelmstraße, gehen wir zurück ins Jahr 1920, möglicherweise wunderbares Wetter, wir sind in München, Hofbrauhaus, Hitler marschiert ein, um ihn herum, aber ganz andere Leute als 1945. Wer war das und welche Funktion hatten die vor allen Dingen?
Ja, das hat mich eigentlich auch überrascht, das war auch so ein Zufallsfund, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber viele Briefe, Postkarten gelangen ja eben nicht in Archive, sondern werden auf Auktionen tatsächlich versteigert und geraten dann in die Hände von Sammlern. Und so ein Beispiel dafür ist eben Hermann Historiker, ist so ein Auktionshaus in München, die sehr viele solcher wirklich auch wichtiger Dokumente versteigern. Und zufällig bin ich in dem Katalog darauf gestoßen, auf eine Postkarte eben aus dem Hofbräuhaus vom 22. September 1920, wo alle diejenigen, die Hitler zu diesem Auftritt begleitet haben, mit unterschreiben und diese Karte an einen kranken Parteigenossen schicken. Ja. Und da sieht man eben, wer ihn umgeben hat, Dietrich Ecker zum Beispiel, Ernst Röhm, die wirklich für die Anfangszeit sehr, sehr wichtig waren, aber auch schon ein Rudolf Hess, Christian Weber, Alfred Rosenberg. Also wirklich, da sieht man schon den frühen Kreis um einen Mann, der natürlich noch gar nichts war, der konnte einfach gut reden und vertrat die Ansichten nach außen, die sie alle sozusagen vertreten haben wollten. Sie waren alle Antisemiten, sie waren alle der Meinung, dass diese Republik von Weimar, dass diese deutsche Demokratie überhaupt keine Probleme löst, sondern dass sie so schnell wie möglich wieder verschwinden sollte. Und viele waren natürlich auch im Ersten Weltkrieg gewesen, waren Kriegsheimkehrer, waren selber auch mittellos, hatten keine Arbeit, keine Perspektive und hatten sich wirklich einer kleinen Partei angeschlossen. Und die Parole damals lautete Arbeit und voller Kochtopf. Also das waren sozusagen erstmal die naheliegenden Probleme, die sozusagen diese Partei auch lösen wollte für ihre Mitglieder.
Voller Kochtopf ist gut, denn es ging auch um die Finanzen. Wo kamen die her? Gab es Leute, die Hitler finanziell stark unterstützt haben, gerade in den 20er Jahren?
Ja, die gab es. Das sind auch Menschen, die oftmals nicht so wirklich beachtet werden, weil es sich dabei auch um Frauen handelt, von denen man ja immer annimmt, dass sie überhaupt keine Bedeutung gehabt haben. Aber das gilt eben für den Kreis um Hitler nicht. Es sind immer auch, ist ein Kreis, der auch, in dem sich sehr viele Frauen als frühe Aktivistinnen und auch Gönnerinnen hervortaten. Durch Dietrich Eckart schon 1920 lernte Hitler eben das Ehepaar Bechstein kennen. Edwin und Helene Bechstein, die schon Dietrich Eckart finanzierten und seine antisemitische Hetzschrift auf gut Deutsch, die nun von Eckart quasi davon überzeugt worden sind, dass dieser Hitler für die gesamte Bewegung, wie er es nannte, der richtige Mann sei. Und fortan finanzieren sie eben auch ihn. Sie halten ihn quasi aus und das zieht sich durch die ganzen 20er Jahre, denn er hat ja nie wirklich gearbeitet, aber er wird sozusagen als jemand erkannt, der ein politisches Talent habe und wird von diesen reichen Gönnern finanziert, obwohl völlig unklar ist, was aus dem mal werden würde oder ob er überhaupt irgendwie erfolgreich sein würde. Wir dürfen die Geschichte ja nicht von hinten sehen, sondern in den 20er Jahren war das wirklich ein mittelloser, gänzlich unbekannter, unbedeutender Mensch, der in Suppenküchen sozusagen saß, um satt zu werden. Ja? Also der hatte einfach nichts und er war auch nichts.
Nun ging es auch dilettantisch zu. Hitler versuchte, die bayerische Landesregierung zu stürzen. Das endete in einem totalen Fiasko. Zusammen mit Ludendorff in den Knast wanderte aber dann Hitler. Änderte sich denn da was an der Zusammensetzung des Kreises? Wurde er auch da in der Zeit unterstützt? Oder wie war es überhaupt in der Gefangenschaft für ihn?
Ja, das ist das auch Erstaunliche. Tatsächlich ist, weil ich gerade von diesen Auktionshäusern sprach, ist so, dass erst vor wenigen Jahren der Gefangenenakt von Adolf Hitler auf einem Flohmarkt entdeckt wurde. Der ist also, war verloren und zufällig wurde er entdeckt, sollte auch wieder versteigert werden, mitgesteigert hatte unter anderem Steven Spielberg. Und tatsächlich schaffte es aber der Leiter des Staatsarchivs München, das zu verhindern, dass diese Dokumente außer Landes gebracht würden. Und Peter Fleischmann, der hat 2015 tatsächlich dann diesen Gefangenenakt ediert. Und das ist eine einmalige Quelle, wo man sieht, dass während dieser Zeit in der Haft 330 Menschen den Hitler permanent besucht haben. Und man sieht genau, wer besucht ihn wann und wie oft. Und viele, die später geleugnet haben, überhaupt jemals dort gewesen zu sein, waren natürlich auch da. Und man sieht, dass sich tatsächlich dann dieser Kreis, auch der Verschwörer, die mit am Putsch beteiligt waren, völlig unbehelligt geblieben sind. Die haben sich in dieser Haftanstalt im Grunde wieder versammelt, besprochen. Auch die Frauen wurden wieder aktiv und finanzierten ihn. Er konnte sich ja praktisch, das sieht man auch daran, kein Bier leisten oder so. Also die bringen ihm auch natürlich das Papier, auf dem dann Mein Kampf geschrieben wird, in die Haftanstalt. Also er wird unterstützt. Und es taucht auch jemand auf, der wirklich wichtig werden sollte, nämlich Elsa Bruckmann, die bis heute eigentlich in Hitler-Biografien geradezu verlacht wird, als jemand, die aus mütterlichem Überschwang ihn da unterstützt habe. Und diese Frau hatte allerdings tatsächlich politische Ziele und war auch durch den, gehört ja zum Verlag Bruckmann mit ihrem Ehemann Hugo Bruckmann, führte sie den Verlag. Sie war befreundet mit Hugo von Hofmannsthal. Also das war eine hochgebildete Frau eigentlich, die in Hitler eben jemanden sah und ihm die Unterstützung sozusagen antrug, der ihrer Idee, die in ihrem Salon schon lange ventiliert worden war, die Idee von einem neuen Reich, von einem neuen starken Deutschland zum Durchbruch verhelfen sollte. Also sie investierten in einen, den sie wirklich als politischen Hoffnungsträger sahen, natürlich ohne zu wissen, wie das einmal ausgehen würde.
Jetzt haben Sie ja auch so ein schönes Kapitel in dem Buch über Unsicherheiten und Beklemmungen. Vielleicht tragen wir das einfach mal vor, oder Sie?
Ja, wenn ich das mal vorlesen darf.
Um einen Eindruck zu vermitteln.
Ja. Mal ganz kurz, ich könnte das auch ohne Brille noch gerade eben lesen.
Sonst leih ich Ihnen meine. Oder ich lese.
Nein, ich lese aber ohne das mehr. In dieser Tasche finde ich eh nichts. Gut, Unsicherheiten und Beklemmungen. Julius Schaub zählte seit der gemeinsamen Festungshaft in Landsberg neben Rudolf Hess, Ilse Pröhl, Emil Maurice, dem Ehepaar Bruckmann sowie Ernst Hanfstengel und Heinrich Hoffmann mit ihren Familien zum engsten Umfeld des NSDAP-Vorsitzenden. Sie begleiteten ihn zu öffentlichen Auftritten, Treffen mit Geldgebern aus der Industrie, aber auch auf privaten Reisen ins Kino, ins Theater, in die Oper oder ins Restaurant. Niemals ging Hitler allein aus. Immer musste ihn jemand begleiten. Politisches und privates Leben waren dabei untrennbar miteinander verbunden, wie die umfangreiche, zumeist handgeschriebene Korrespondenz von Rudolf Hess aus den 1920er Jahren zeigt, die einen seltenen Einblick in den persönlichen Umgang Hitlers gewährt und das gängige Bild vom charismatischen Führer und seiner blind gehorchenden Gefolgschaft fragwürdig erscheinen lässt. Denn die zumeist auf Reisen unter Zeitdruck geschriebenen Briefe schildern den von Hess bewunderten Tribunen zugleich als einsam, unsicher und naiv. So heißt es in einem Brief an seine Mutter, in dem Hess von seiner Hochzeit mit Ilse Pröhl am 20. Dezember 1927 im Haus der Bruckmanns berichtet, alle seien sehr vergnügt gewesen, bis auf Hitler, der die Trauung zitternd und blass vor Aufregung verfolgt habe und auch abends beim Hochzeitsessen vor lauter Aufregung kaum etwas habe essen können, sodass er danach mit Freund Maurice heimlich in ein Restaurant gegangen sei. Das ist nicht die Darstellung eines unnahbaren, aber geschickt schauspielenden Charmeurs, sondern die Charakterisierung eines Mannes, der sich in großer Gesellschaft offenbar unwohl fühlte und seine Anspannung nicht verbergen konnte. Aber Hess lieferte noch weitere Beispiele für Hitlers Beklemmungen. Seine Furcht vor dem Fliegen, seine Abneigung, allein eine Reise anzutreten und seine Scheu, persönlich mit Fremden zusammenzutreffen. Die Beobachtungen von Hess sind insofern bedeutsam, als sie unmittelbar Erlebtes und Gehörtes schildern und nicht im Exil oder in der Nachkriegszeit entstanden sind, wie die Erinnerungen von Kurt Lüdecke, die der Abrechnung und Selbstentlastung dienten, oder das Tagebuch von Josef Goebbels, das mit dem Vorsatz der Selbststilisierung verfasst wurde. Außerdem offenbaren Hess Mitteilungen neben aller Bewunderung eine überraschend kritische Wahrnehmung Hitlers. So wurde jede öffentliche Rede, jeder Auftritt des Führers auf den tatsächlichen Effekt hin begutachtet. Auch Fehlverhalten blieb nicht unerwähnt. Du wärst ihm ins Gesicht gesprungen, schrieb Hess an seiner Ehefrau, nachdem er mit dem NS-Führer eine Aufführung des damals viel diskutierten, tendenziell pazifistischen französischen Kriegsdramas »Das Grabmal des unbekannten Soldaten« von Paul Renal in Dresden besucht hatte. Mit Hitler im Theater sei es eine Katastrophe gewesen, dessen unbeherrschte Ablehnung des Stücks habe beinahe zu einem öffentlichen Ärgernis geführt. Offenbar vertrug sich Hitlers Persönlichkeit häufig nicht mit dem Image eines unfehlbaren Führers, sodass seine engsten Mitstreiter, die sich immer mehr zu einer Ersatzfamilie entwickelten, für Abschirmung, Diskretion und Schutz vor Bloßstellung sorgen mussten. Winifred Wagner, die den Wert des Gefolges für Hitler kannte, beschwor deshalb Hess, der im März 1928 überlegte, den Posten als Sekretär aufzugeben, um seinen Traum von der Überquerung des Atlantiks mit dem Flugzeug zu verwirklichen, Hitler nicht zu verlassen. Denn dieser, der doch für die Bewegung immer das Ausschlaggebende sein werde, brauche ihn. Hess möge bedenken, was ein solch absoluter Verlass für Hitlers innere Verfassung und Kräftekonzentration bedeute, wie wichtig für ihn die seelische Unterstützung sei.
Ja, vielen Dank. Was besagt das jetzt eigentlich über Hitler in Form der Darstellung, die ja nun auch viele Historiker gegeben haben, dass er sozusagen der Mann gewesen ist, der sich selber an die Spitze gebracht hat, der diesen wahnsinnigen Aufstieg hingelegt hat? Hier sehen wir ja was ganz anderes.
Ja, merkwürdigerweise ist es bis heute so, dass tatsächlich eine führerzentrierte Geschichtsschreibung vorherrscht. Dass es bis in die neuesten Biografien hinein heißt, er habe sozusagen aus sich selbst heraus die Massen mobilisiert, auch seine sowieso diese völlig unwichtigen Leute manipuliert um ihn herum tatsächlich zeigt sich auch durch solche Zeugnisse, die wirklich rar sind, dass es sich um einen zutiefst ängstlichen, unsicheren Aufsteiger handelt, der tatsächlich gemacht wurde, der Unterstützung brauchte, der eben nirgendwo allein hinging und der auch finanziert wurde, der also in dieser ersten Zeit tatsächlich ein Abhängiger war. Das ändert sich dann 1933 mit der Ernennung zum Reichskanzler, aber in dieser Zeit ist er also ohne seine Freunde und diese Mitstreiter, die ihn erst zu dem machen, was er dann später wird, nicht zu denken.
Vielleicht lohnt sich in dem Zusammenhang auch diese Anekdote über Hitler mit seiner ersten Auslandsreise, auch wenn sie später stattfindet, aber das wirft eigentlich auch nochmal ein gewisses Bild auf ihn, als es auf nach Italien ging.
Ja, es ist tatsächlich so, dass er, das hat mich auch überrascht, dass er tatsächlich ja nur einen einzigen Staatsbesuch, eine einzige Auslandsreise einen einzigen Staatsbesuch unternimmt, und zwar im Mai 1938 nach Italien. Und vorher macht er sein Testament, weil er tatsächlich Angst hatte, dass er nicht mehr zurückkehren würde, dass er dort in Italien ermordet werden würde. Also ähnlich auch wie Mussolini, der auch immer Angst vor Attentaten hatte, war eben auch Hitler total ängstlich vor dieser Auslandsreise. Er umgibt sich ja natürlich auch aus anderen Gründen mit einem Riesentross von über 500 Leuten, immer mehr, auch Frauen, alle Ehefrauen, auch der Mitstreiter werden eingeladen, die Delegation wird immer größer und größer. Und das wirft einfach ein völlig anderes Licht auf diesen Mann, der immer noch als großen Feldherr und als großer Feldherr und Künstler dargestellt wird.
Jetzt geht es weiter in der Entwicklung. 20er Jahre neigen sich dem Ende zu. Die Partei ist völlig unbedeutend. Trotz der Förderer, trotz Hitlers Talent, was die Reden angeht. Aber ich glaube, man kauert bei mageren 2,6% rum 1928 bei den Reichstagswahlen. Dann spielt plötzlich der Zufall eine besondere Rolle. 1929 der Börsencrash.
Ja, ohne die Weltwirtschaftskrise, das wissen Sie sicherlich natürlich auch, wäre natürlich der Aufstieg der NSDAP überhaupt nicht zu denken. Also deswegen bis, wie Ian Kershaw mal sagte, bis 1928, 1929 war die NSDAP ein Ärgernis am Rande. Ja. Also sie war nicht wirklich nicht mächtig und auch oft natürlich verlacht. Aber dann nimmt diese Partei tatsächlich Fahrt auf, weil nach der Hyperinflation von 1923 und den wirklich prekären Verhältnissen unmittelbar nach Kriegsende jetzt sozusagen diese Wirtschaftskrise natürlich ausgenutzt wird von den extremen Parteien und jetzt die Parolen wirklich ihre Wirkung nicht verfehlen, dass die Demokratie diese Probleme nicht lösen kann. Und es werden nicht zuletzt auch durch die SA und SS natürlich bürgerkriegsähnliche Zustände hergestellt, worauf man dann immer verwies und sagte, seht ihr, ihr könnt es eben nicht. Ja? Also ihr schafft es nicht, hier dieses Land wieder nach vorne zu bringen und für Frieden und Ordnung zu sorgen. Und deswegen brauchen wir eben, die Demokratie ist nichts für Deutschland. Da dieser Ansicht waren sehr viele und auch in den alten, innerhalb der alten Eliten, sodass, das hat auch Herr Püther sehr schön herausgearbeitet in seiner Hindenburg-Biografie, dass tatsächlich Hindenburg von Papen, Schleicher, auch Otto Meissner, also um diesen alten Reichspräsidenten herum, der Meinung waren, dass Hitler nicht das ein Problem darstellt, sondern eine Lösung sein kann für Deutschland. Und dann das, was dann tatsächlich zur Ernennung zum Reichskanzler geführt hat.
Ja, die Nazis konnten ihr Glück kaum glauben und fassen, als 1933 dann tatsächlich der Einzug gelang in die Reichskanzlei, die Sektkorken knallten und ich glaube...
Ja, man darf nicht vergessen, 1932, die Juliwahlen, da erhalten sie eben wirklich tatsächlich 37%. Und wenn man dann so die sogenannte Weimarer Koalition war zusammengeschrumpft, die Linken und die Rechten haben die Mehrheit im Parlament. Und es wird ja dann natürlich schon lange regiert, praktisch mit Notverordnung, mit der Reichspräsident ernennt den Kanzler. Im Parlament kann man sich eben nicht mehr einigen auf eine Regierung. Und ja, und so wird Hitler ernannt. Und ja, da sieht man auch am Inner Circle, dass natürlich niemand damit von denen wirklich gerechnet hat. Und ja, auch Briefe von Ilse Hess beispielsweise nach Hause, rat mal, wo ich sitze, wir sitzen jetzt in der Reichskanzlei. Ne? Dann auch, wie diese Leute damals im Parlament die Abstimmung über das Ermächtigungsgesetz, sie sitzen auf den Tribünen, sie sehen die SS und die SA stehen an den Türen, und sie lachen darüber, wie ängstlich jetzt die Abgeordneten der SPD, wie verhagelte Mäuse, schreibt sie, dort sitzen und erfreuen sich daran. Jetzt sind wir am Drücker, wir sind die Neuen, wir sind die Jugend und wir werden ein ganz neues Reich bauen. So, das war ihre Haltung.
Jetzt ist es aber so, die Macht muss konsolidiert werden, aber das gelang nicht so ganz. Es gab viel Unruhe in Deutschland, gerade in Bezug auf die SA, was dann zu den Röhm-Morden führte. Welche Rolle spielte das denn für den Kreis um Hitler herum? Hatte das da Auswirkungen? Denn Röhm war ja nun eigentlich einer seiner engsten Förderer, eine ganz wichtige Person in seinem Aufstieg. Wie veränderte sich das?
Das Problem war, dass, das sieht man auch schön, wenn man so die Reden Hitlers, die Wahlkampfreden eben vor 1933 sich ansieht, dass natürlich man damit angetreten ist zu sagen, die Bonzen werden aus den Sesseln gehoben, wir werden etwas völlig Neues machen. Natürlich gibt es kein Zusammengehen mit den neuen Eliten, mit den alten Eliten, und 1933 ändert sich das natürlich. Dass beispielsweise Röhm hat damit gerechnet, dass er Reichswehrminister wird, aber es bleibt natürlich von Blom. Also dass er ohne die alten Eliten vorbei an den alten Strukturen konnte eben nicht regiert werden, und er muss, im Grunde sind diese, ist Röhm enttäuscht, so wie andere auch. Also man sieht auch richtig, wie dann aus, sozusagen aus allen Bereichen, auch Alfred Rosenberg oder jemand wie Kurt Lüdecke, auch ein früher Finanzier, die kommen an und sagen, ja, wir wollen einen Job, ja, wir wollen jetzt den in jenen Ministerposten. Alfred Rosenberg hat sich natürlich auch ausgerechnet, das ist ein auswärtiges Amt der NSDAP geben würde, und das findet einfach nicht statt. Also die Enttäuschung ist groß. Lüdecke landet auch im KZ, nebenbei bemerkt, muss fliehen, schafft es dann 34 tatsächlich zu fliehen aus diesem Konzentrationslager, aber den Ernst Röhm konnte man nicht einfach ins KZ sperren. So, der war ein mächtiger Mann. Dann war er auch noch homosexuell. Das war natürlich für diese Bewegung in dem Moment, wo er die zweite, wirklich die Revolution einforderte und sagt, das muss jetzt hier weitergehen. Wir können hier nicht einfach jetzt aufhören, und es muss, wir brauchen die Gleichschaltung sozusagen auch der Armee. Wird er zur Bedrohung der Reichswehr? Und die sich dann auch verbünden mit innerparteilichen Gegnern, und es wird entschieden, wirklich Röhm auszuschalten.
Aber wie veränderte sich Hitler in diesem ganzen Prozess? Also,
er ist eigentlich fast ein Getriebener, ja, weil natürlich andere, auch Leute wie Rudolf Hess, aber auch Goebbels, Göring, Bormann sogar schon in dieser Zeit sagen, das ist ein Schädling, der muss weg, den müssen wir unbedingt loswerden. Den Röhm, und tatsächlich dann diese Morde ihn, also Hitler im Grunde auch fast dazu treiben, dass dieser Röhm jetzt ermordet werden muss. Und man sieht auch da wieder, dass sich auch der alte Kreis, die alten frühen Mitstreiter werden wieder herangezogen, wie Emil Maurice, wie Christian Weber, die mit nach Tegernsee fahren, mit Hitler einem riesen Tross wieder mal von den alten Freunden und Mitstreitern, die dann den Röhm dort verhaften.
Jetzt verschiebt sich das Ganze Richtung Obersalzberg. Hitler errichtet da sein wunderbares Domizil, Bunker werden gebaut. Wie ist das Leben da? Was passiert so? Wie fängt das alles an auf dem Berghof? Und wie ist der Tagesablauf da?
Ja, da muss ich vorher noch etwas dazu sagen, dass sich jetzt der Kreis ändert. Dass also vorher war also wirklich Hitler der Abhängige, der diesem seinen Gönnern und Mitstreitern ja den Aufstieg verdankte. Nun distanziert er sich nach der Ermordung Röhms, eigentlich im Grunde schon 33. Er distanziert sich von denen, denen er seinen Aufstieg verdankt. Und er schreibt ja auch 33 an alle Mitstreiter Briefe, die sind auch erhalten. Er bedankt sich bei allen dafür, dass sie sozusagen für ihn gearbeitet haben und wunderbare Arbeit geleistet haben, und zieht im Grunde einen Schlussstrich. Das gilt auch für Bruckmanns, das gilt auch für Bechsteins, die nur noch sehr selten besucht werden. Und zieht sich auf diesen, lässt diesen Obersalzberg natürlich erstmal sozusagen für sich als Führersperrgebiet requirieren und sammelt jetzt einen Kreis um sich, vor allen Dingen auch von jungen Männern, die ihm ihre Karriere verdanken, wie Albert Speer, wie Karl Brandt, und das ändert sich. Also er umgibt sich jetzt mit Menschen, die er kontrolliert.
Trotzdem, wenn wir jetzt nochmal übergehen dazu, wie das Leben sich sozusagen abspielt dort, und uns dann auch überlegen, welche Rollen spielen die eigentlich, die neuen Leute, die um ihn herum sind. Mm. Sie sind nicht die absoluten Spitzen des Staates, die werden auf Distanz gehalten, sagen sie. Hitler fürchtet scheinbar den Kontakt zu ihm oder fühlt sich vielleicht in dem anderen Milieu einfach wohler.
Nein, das sind ja auch immer Konkurrenten. Also so jemand wie Göring, er ist natürlich der zweitmächtigste Mann im Staat. Und es geht immer darum auch, nicht sozusagen das Private so ein bisschen verdeckt zu halten, sich mit wirklich loyalen, treuen Leuten zu umgeben und sich keine Blöße zu geben. Denn hinter dieser großen Führergestalt, die die Propaganda aufbaut, befindet sich ja im Grunde jemand, der eben diesem Bild ja gar nicht gerecht wird. Ja? Also weder sieht er so aus wie ein Germane, ja, noch auch vom, er ist wirklich ein unsicherer Mensch im Grunde, der diesen Zirkel braucht, diesen sozialen Zirkel als Rückzugs- und Resonanzraum, kann man schon sagen. Und diese Leute, jeder Erfolg wird gefeiert, alle sind sozusagen dann auf dem Obersalzberg und es knallen wirklich die Sektkorken. Aber auch beispielsweise Eva Braun, die auch Teil dieser Propagandamaschinerie ist, die ihn in Szene setzt, ihre Bilder an Hoffmann verkauft, damit auch noch Geld macht. Es ist so ein Kreis, der natürlich auch von anderen durch die Nähe zur Macht sind diese Leute plötzlich interessant. Ja? Also sie werden, man versucht auch über sie Kontakt zu Hitler zu bekommen, man schmeichelt ihnen, sie bekommen Geschenke und das ist so ein, im Grunde so ein ganzer Korruptionsclan, der sich da um den Hitler herum bildet, der ihn aber auch immer wieder begleitet, aber auch natürlich Funktionen einnimmt, wie Albert Speer, der eine wirklich mächtige Figur wird und im Grunde an allen staatlichen Strukturen vorbei, als Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt, ganz unmittelbar Pläne umsetzt, die Hitler wichtig sind. Also die Architektur, davon hat er schon in Landsberg geträumt, dass Berlin eine Herrschaftsarchitektur braucht, dass riesige Aufmarschplätze und ein neues Berlin wird quasi zusammen, auch auf dem Obersalzberg, entwickelt und geplant. Oder Karl Brandt, der für das Gesundheitswesen immer mächtiger wird. Und weil man sagt, das ist nämlich wirklich auch ein Element, das haben später natürlich alle geleugnet, aber wichtig war, eine Volksgemeinschaft zu werden und diese Reinrassigkeit. Wir können das nur sein, wenn wir alle Arier sind und wenn alle gesund sind und so, also diese Reinigung des Volkskörpers sozusagen über die Gesundheitspolitik. Und dafür steht Karl Brandt, der es auch bis zum Schluss eben einfach nicht verstanden hat, dass er, wie ein amerikanischer Arzt sagte, Karl Brandt hatte den Unterschied zwischen einem Menschen und einer Zelle nicht erkannt. Ja. Also das war diese Gnadenlosigkeit, diese Brutalität, und zwar sozusagen, weil man ein Ideal vor Augen hatte. Ne? Man opferte der großen, scheinbar großen Idee auch Menschenleben.
Wenn wir das noch weiter ranzoomen und uns das veranschaulichen, wie das Leben jetzt so war. Wir haben jetzt gehört, wer unter anderem schon auf diesem Obersalzberg war. Viele politische Entscheidungen wurden da getroffen. Aber man richtete das Leben so nach Hitler aus, schreiben Sie in Ihrem Buch. Wie sah das denn konkret aus?
Für alle gilt eigentlich von Anfang an, dass es im Grunde gibt es überhaupt keine Unterscheidung zwischen Privatleben und Politik. Das fließt ineinander, das gehört immer zusammen. Und vor allen Dingen natürlich auch auf dem Obersalzberg. Es ist ja bekannt, dass er eben spät aufstand und so weiter. Und alles richtete sich danach. Zum Teil weicht das ein bisschen ab von der Darstellung Speers, weil Speer schreibt natürlich, das war alles furchtbar langweilig und immer das Gleiche und so weiter. Aber tatsächlich war er natürlich derjenige, der mit seiner Ehefrau wirklich bestrebt war, immer dabei zu sein. Und das gilt auch für andere, die dann wirklich auch in Briefen sieht man das, die das natürlich dann genau schildern. Es wird aber auch inszeniert, also es gibt ein Buch Hitler at Home, da wird das dargestellt so ein bisschen. Man sieht auch, das war bis zu Kriegsbeginn wurde das Leben auf dem Obersalzberg, war zum Beispiel in Homes and Gardens, gab es einen großen Artikel, diese sogenannte Celebrity Homes in Amerika, in England, große Artikel über Hitler und das Leben auf dem Obersalzberg mit wunderbaren Bildern, die natürlich alle gestellt waren und die von Heinrich Hoffmann, dem Leibfotografen, stammten. Aber man inszenierte dieses Leben auch da oben und die Weltöffentlichkeit war natürlich genauso neugierig wie heute und wurde mit Bildern beliefert.
Jetzt weiß man, dass Hitler sehr gerne monologisiert hat, also gerne viel geredet hat. Es gibt einen Ausspruch eines Leutnants von 1945, als die Deutschen immer weiter kämpfen, obwohl der Krieg längst verloren ist. Der sagt, gibt es denn niemanden, der diesem Wahnsinnigen in den Arm fällt? Man fragt sich jetzt natürlich in Bezug auf die Gemeinschaft auf dem Obersalzberg, gab es denn zumindest jemanden, der ihm mal ins Wort gefallen ist in den Monologen?
Letztlich müssen wir immer sehen, wie da wirklich auch die, wie geredet wurde, welche Beziehungen die wirklich zueinander hatten und wie die Gespräche abliefen. Das wissen wir einfach nicht. Wir haben die Nachkriegserinnerungen derjenigen, die vorher zu seinem Inner Circle gehört haben und die nach Kriegsende relativ wenig Grund hatten, sich selber im Grunde anzuklagen und zu sagen, ja, wir waren an den und den Entscheidungen beteiligt. Und da hieß es eben, er habe monologisiert, alle hätten nur zugehört und haben sowieso nichts gewusst und waren vollkommen unschuldig und eigentlich saßen sie da nur zur Dekoration, ja. Und diesen nachträglichen Entlastungserzählungen dürfen wir nicht folgen. Aber sie sind bis heute Grundlage unseres Hitlerbildes. Und das ist etwas, was mich einfach schon bei Eva Braun natürlich erstaunt hat und wo ich mir gesagt habe, das geht einfach nicht, dass man bis heute unkritisch diese Nachkriegserzählungen, vor allen Dingen wirkmächtig natürlich Albert Speer, und dass man ihm das abnimmt, dass er sich da gelangweilt habe, dass er nie etwas gesagt habe. Otto Dietrich zum Beispiel, Reichspressechef, sagt das genauso. Also sie haben zwar alle immer dort gesessen, aber keiner will irgendwas gesagt haben. Wir wissen es einfach nicht, was sich da tatsächlich abgespielt hat, wie auch natürlich dann sozusagen Projekte besprochen worden, Befehle gegeben wurden oder Sachen einfach entwickelt wurden. Vieles lief halt mündlich ab. Und dafür war auch, das war natürlich wichtig, dieser Raum da auf dem Obersalzberg. Aber es gibt auch viele Dinge, die wir tatsächlich, obwohl wir glauben, das sei ausgeforscht, die wir einfach nicht wissen, die unbekannt sind.
Trotzdem stellt sich jetzt natürlich gerade die Frage, also Sie haben ja Hitler etwas von dem Podest geholt, der allmächtige Führer, das ist er scheinbar nicht, sondern ist doch viel abhängiger von dem Kreis um ihn herum, sowohl beim Aufstieg, aber auch jetzt erfüllt dieser Kreis eine besondere Funktion. Kann man denn trotzdem sagen, welche Bedeutung der Kreis konkret hatte bei bestimmten Entscheidungen von Hitler? Denn es sind ja wichtige Entscheidungen auf dem Obersalzberg getroffen worden.
Also wie waren nicht nur Entscheidungen, sondern sie nahmen ja teil. Also selbst so ein Julius Schaub ist nachweislich am 8. November sozusagen bei der sogenannten Reichskristallnacht natürlich nach München reingegangen mit seinem Stoßtrupp und sie haben dort marodiert, ja, das wissen wir heute. Das waren einfach Leute, die vielfältig auch einsetzbar waren, die selber natürlich Überzeugte waren. Das waren nicht nur Zeugen, die irgendwie einem großen Führer gelauscht haben, sondern die sind aktiv geworden. Oder ein Heinrich Hoffmann, die selber eben auch eher natürlich dafür gesorgt hat, dass sogenannte entartete Kunst in irgendwelchen Kellern verschwand oder eben für viel Geld ins Ausland verkauft wurde und so weiter. Die Leute waren aktiv, die sind nicht passiv, das sind nicht passiv dabei gewesene, wie sie sich später dargestellt haben. Oder auch Hoffmann, der natürlich, als es darum ging, den sogenannten Hitler-Stalin-Pakt in Moskau zu verhandeln, das schrieb auch Hermann Esser dann an einer Stelle, sagt ja, wir wollten auch einen vom Freundeskreis beigeben. Ja, da wird der Hoffmann fliegt mit Ribbentrop und einfach um zu gucken, was passiert da um den Stalin herum, was sind das für Leute, was macht er von der Schulenburg. Ja, also er war praktisch ein Spion, ein Freund, der dann zurückkommt und erstmal Bericht erstattet, weil man auch dem Auswärtigen Amt nicht getraut hat. Also so Hitler arbeitete zwar, dieses Regime arbeitete mit den alten Eliten zusammen, aber wirklich getraut haben sie den nicht. Und das ist auch eine Funktion des Kreises. Mhm.
Dann haben Sie Brandt erwähnt. Welche Rolle spielte er als Mediziner im Euthanasieprogramm, das er auch anlief? War er auch da beteiligt?
Ja, natürlich. Also er, das ist ja einer, es gibt ja bis heute keinen Befehl, für den Holocaust. Keinen schriftlichen Befehl, das gibt es einfach nicht, aber für die Euthanasie schon. Und zwar Philipp Buhler, der die Privatkanzlei des Führers, also Kanzlei des Führers führte, so hieß es, und Karl Brandt waren die Beauftragten dafür, die das initiierten, die dieses Euthanasie-Programm überhaupt erst in Aktion setzten, aber auch selber er als Arzt daran beteiligt war und wie sich dann später auch in Nürnberg herausstellte, davon zutiefst überzeugt war, dass es richtig war. Er habe seine Verantwortung als Arzt gesehen, es sei ihm nicht leicht gefallen und er habe sich das auch nicht leicht gemacht, aber es sei richtig gewesen. Und da sieht man, wie dann auch wirklich über Menschen mit Behinderung gesprochen wurde und in einer unglaublich grausamen Art und Weise und es eben nicht nur Hitler ist, der diese Sichtweise hat, sondern wirklich dieser Kreis um ihn herum. Das gilt übrigens auch dann für die Kriegszeit, wo er ja auch in den sogenannten Führerhauptquartieren, auch zuerst in Polen 1939 im Zug, auch von diesen Leuten umgeben ist. Beispielsweise Christa Schröder, die dann an ihre Freundin immer schreibt. Im Grunde auch sieht man da, was auch diskutiert wurde. Zum Teil findet man das dann auch wieder in Aufzeichnungen von Josef Goebbels. Aber auch, was ich auch gemacht habe, dass ich auch die Bilder ernst genommen habe, also Bilder als Quellen. Und da hat sich dann auch Interessantes ergeben. Es gibt ja dieses auch erst vor wenigen Jahren erschienene oder auch aufgefunden, ne, das hat zwar auch verschwunden, Tagebuch von Alfred Rosenberg, wo er dann, da ging es ja darum, einen Pakt mit den Russen zu schließen und diese am 22. August 1923 auf dem Obersalzberg das große Treffen mit den führenden Militärs, die dort alle anreisen in Zivil, wo sozusagen gesagt wird, wir müssen jetzt, wo Hitler im Grunde die Kriegsziele auch nochmal darstellt, schreibt Rosenberg, er sei da gewesen an diesem speziellen Tag. Man hat immer gedacht, er sei zur Kur, so heißt es auch noch bei anderen Biografen. So, und dann gibt es tatsächlich dieses Bild von Heinrich Hoffmann, auch von diesem Tag. Und da steht eben nicht nur Rosenberg, sondern da steht auch Albert Speer, da steht Hermann Esser und da ist dieser ganze Freundeskreis wieder um ihn herum. Und diese Leute waren tatsächlich beteiligt daran, an den Planungen zum Angriffskrieg. Mhm. Also das ist... ist auch da nochmal interessant, diese verschiedenen Quellen dann zusammenzuführen.
Jetzt bewegten die sich ja nicht nur auf dem Berghof, sondern auch auf der Wolfsschanze. Also gerade als der Krieg gegen die Sowjetunion geführt wurde. Hitler war ja sehr euphorisch und rief in die Runde, ihr werdet jetzt erleben, wie ein Imperium sozusagen in Rekordtempo zusammenbricht. Mhm. Aber erstmal brach ein anderer zusammen, nämlich er.
Ja, er bricht dort zusammen und wird krank und ist im Grunde von Tag 1 an überfordert mit der ganzen Situation. Und je weiter der Krieg fortschreitet und je mehr Niederlagen dann auch zu verzeichnen sind, desto schwächer wird er. Und man muss sich das auch einfach mal antun, sich diese, ist auch möglich, diese Reden im Original anzuhören, die Hitlerreden dann in dieser Zeit, zum Beispiel vor dieser alljährlich stattfindenden Feier dann am 8. 9. November in München aus Anlass des Putsches von 1923 und wie er im Grunde auch immer schwächer wird und immer konfuser redet und im Grunde dann, erst kämpft man sozusagen für Deutschland, dann für Europa und plötzlich für die ganze Welt, ja. Und das ist also immer hilfloser wird und da auch wieder der Kreis, also Speer, Hermann Esser, Josef Goebbels ihn quasi vertreten. Goebbels hat ja keine Hemmung bis zuletzt sozusagen Propagandasprüche abzulassen, aber Hitler schon, ja. Er will nicht mehr auftreten, er zieht sich zurück. Also alleine die Sprache, das Auftreten selber, dann nennt er den Anthony Eden, diesen parfümierten Bengel und er regt sich, aber im Grunde wissen alle schon, es ist vorbei.
Also der Kreis reagiert darauf und merkt, dass es kritischer wird.
Ja, auf jeden Fall. Die Ängste sind groß. Es wird vor allem nach dem 20. Juli, auch die erste Reaktion, was wird denn aus uns, wenn der nicht mehr lebt? Sie waren ja auf Gedeih und Verderb mit ihm verbunden und wussten genau, dass sie danach natürlich wahrscheinlich in Haft genommen würden oder vielleicht auch eben getötet werden würden. Und die Angst war natürlich groß. Und es ist tatsächlich so, dass der britische Geheimdienst, auch der amerikanische Geheimdienst, diese Leute schon lange im Visier hatte. Es werden Dossiers angelegt, das sieht man in England auch schön. Also natürlich diese Menschen, die im Inner Circle sind, aber auch von Nazi-Größen. Es gibt Dossiers, die angelegt wurden. Und diese Leute werden dann auch gezielt 45 beim Einmarsch aufgesucht und gesucht eben. Ne? Mhm.
Aber wie reagieren Sie dann als 45, der Krieg ist vorbei, Hitler ist tot? Was machen die Leute dann?
Ja, einige sind auf der Flucht, tauchen unter. Nikolaus von Below beispielsweise taucht unter, der ja den Bunker verlassen hat. Der es tatsächlich schafft, sich dann durchzuschlagen nach Westen. Zuerst zu seiner schwangeren Frau geht, wird von Nachbarn verraten, er zieht weiter und schreibt sich in Bonn als Jurastudent ein unter dem Namen Klaus Nagel. Das ist sowieso auch so ein Phänomen, die hatten ja alle falsche Pässe. Und er wird auch nicht entdeckt. Er verschafft sich auf diese Weise alle möglichen Ausweise, Aufenthaltsgenehmigungen, natürlich Lebensmittelkarten und so weiter und hoffte offenbar, dass ihn niemand entdecken würde, wird aber auch verraten. Die meisten von ihnen landen im Lager für mehrere Jahre, werden natürlich immer wieder befragt und die Angst ist groß, dass sich praktisch eine Untergrund, dass sich diese Nazis im Untergrund nochmal zusammenfinden und das wurde ja auch öffentlich kundgetan, auch in den letzten Tagen, dass sie gegen die Alliierten kämpfen würden, weiter kämpfen würden. Also sie wurden als Gefahr natürlich auch eingeschätzt und dementsprechend behandelt.
Aber haben Sie denn überhaupt das als Fehler angesehen, was Sie da gemacht haben? Oder wie standen Sie zu Ihren vormaligen Handlungen? Wurde das reflektiert von Ihnen oder wie ging dieser Kreis damit um?
Also interessant war auch zu sehen, gerade natürlich aus diesem Below-Nachlass, wie sie schon aus dem Lager heraus sich wieder zusammenfinden, schreiben, über die Ehefrauen wieder Kontakt suchen und dann auch fragen, so nach dem Motto, was denkt ihr denn jetzt vom Chef, der ja bekanntermaßen Selbstmord begangen hat. Also man findet sich wieder zusammen, aber nein, es gibt eben tatsächlich alle anderen Generationen danach fühlten sich irgendwie schuldig, nur die es angerichtet hatten, nicht? Es gibt kein Unrechtsbewusstsein, jedenfalls nicht innerhalb dieses Inner Circle, sondern sie sehen sich als Opfer der Siegermächte. Und es findet sozusagen ein starker Solidarisierungseffekt statt, sodass man sieht sich als Schicksalsgemeinschaft. Man trifft sich auch dann nach der Freilassung in den Jahren danach und bleibt quasi ein verschworener Zirkel. Aber sie hatten überhaupt keinen Einfluss mehr politischer Art. Das muss man sagen. Das war, sie kämpften quasi auch dann natürlich um ihre berufliche Zukunft und waren natürlich oft mit Arbeitsverbot belegt. Aber dennoch, auch während der Nürnberger Prozesse, jemand wie Heinrich Hoffmann zum Beispiel, war zunächst als Zeuge geladen. Der bekam im Nürnberger Justizpalast tatsächlich ein kleines Büro eingerichtet, nahm seine ganzen Fotografien mit, denn diejenigen, die dort die Protagonisten befragen mussten, wussten gar nicht, wen sie vor sich hatten. Ja, wer ist denn jetzt Hermann Esser oder wer ist denn der und jener? Und sie gingen dann zu Hoffmann und ließen sich die Bilder geben, um zu sehen, wen sie da vor sich hatten. Und Hoffmann lief tatsächlich in Nürnberg herum und erklärte, er sei der Mitarbeiter von Robert Jackson, ja? Dem Hauptankläger, den amerikanischen. Und er trieb es einfach zu weit, weil daraufhin tatsächlich auch seine Verhaftung erfolgte, weil dann tatsächlich Menschen, die unter der NS-Herrschaft gelitten hatten, auch Juden, die zurückgekehrt waren, sagten, es kann doch nicht angehen, dass dieser Hoffmann da herumrennt und erklärt sozusagen seine neue Karriere da herumposaunt. Also der muss jetzt mal inhaftiert werden und er durchläuft auch diesen Entnazifizierungsprozess. Aber es ist natürlich, da sieht man auch, wie schwierig es war, einen Propagandisten überhaupt rechtlich zu fassen. Ja, was hatte der schon getan letztlich? Ne? Er selber hat ja niemanden umgebracht. Ne?
Nun, die Väter des Grundgesetzes befürchteten die Rache der Nationalsozialisten, als sie das Grundgesetz fertig geschrieben hatten, glaubten sie, dass es Anschläge geben könnte. Die Leute waren auch tatsächlich nach wie vor alle da, sie sagen das, sie waren so antisemitisch wie vorher eben auch, existierten weiter und trotzdem wurde aus dieser Bundesrepublik eine Erfolgsgeschichte, ein stabiler demokratischer Staat. Muss man da im Nachhinein sagen, dass, auch wenn das jetzt etwas übers Buch vielleicht hinausgeht, Adenauer moralisch katastrophal gehandelt hat, aber politisch doch recht klug, dass er die Entnazifizierung nicht so weit getrieben hat?
Er hat sie nicht nur nicht so weit getrieben, er hat sie einfach abgebrochen. Ne? Es war also, es wurde einfach beendet. Und nein, im Nachhinein muss man natürlich sagen, ich meine, man muss natürlich auch mal die Opferseite sehen und sagen, von daher war es natürlich zutiefst ungerecht und furchtbar für diese Menschen, weil sie waren vorher Opfer und danach auch wieder Opfer. Aber tatsächlich bedeutete das eine Befriedung der deutschen Gesellschaft. Ne? Und man hat sich im Grunde, hat erstmal einen Strich unter diese Zeit gezogen und gesagt, gut, jetzt bauen wir auf und wir blicken in die Zukunft. Das war eine politische Entscheidung, das so zu machen. Und im Nachhinein war es sicherlich richtig und hat auch zur Stabilität dieses neuen Staates beigetragen. Auch wenn natürlich diese Leute keine Demokraten waren, aber sie funktionierten in diesem System, auch in dem neuen System. Und das war eigentlich in dem Moment wichtiger. Und für den Kreis gilt das ja auch, dass diese Leute natürlich praktisch gar nicht mehr beachtet wurden und auch nie wirklich Beachtung gefunden hätten, wenn nicht fast alle ihre Erinnerungen geschrieben hätten. Ja? Nur wer schreibt, der bleibt, das ist ja so schön. Und tatsächlich hat man das ist sozusagen, davon handelt das letzte Kapitel, wie dann aus den Tätern die Zeitzeugen werden. Man sucht natürlich, die Quellenlage ist schwierig und man sieht auch vor allen Dingen in den ersten Jahren, man sammelt die Aussagen dieser Leute und versucht auch über sie noch an Dokumente zu kommen. Und man sieht sie tatsächlich als Zeitzeugen, die einen Einblick gewähren, so wie Joachim Fest eben den Albert Speer als Kronzeugen des Dritten Reiches betrachtet hat und meinte, er müsste gar nicht in ein Archiv gehen, weil er hätte ja sozusagen den Zeugen schlechthin vor sich. Und sie erlangen dadurch tatsächlich die Deutungshoheit über ihre eigene Geschichte. Ne? Und das wirkt bis heute nach.
Die anderen warten bereits. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und natürlich bei Heike Görtemarker. Vielen Dank.
Danke schön. Vielen Dank. Danke.